SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Nadine Gode und heute tauchen wir gemeinsam ab. Was finden wir denn da so in unseren Ozeanen? Farbenfrohe Korallen, große und kleine, bunte, leuchtende Fische und jede Menge Plastikmüll. Dabei zeigt eine neue Umfrage des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, 98% der Befragten will saubere Meere. Wildlebende Arten und die Orte, an denen sie leben, sollten viel besser geschützt werden, sagen auch nahezu 100%. Also ein gemeinsamer Konsens, dass Meeresschutz wichtig ist, den gibt's offensichtlich, denn für die Studie wurden je 1000 Menschen in Dänemark, Deutschland, Irland, Portugal, Schweden und den Niederlanden befragt. Meeresbiologin Dr. Frauke Bagusche erklärt dazu:
Gerade im Inland sind wir uns der Bedeutung, der überlebenswichtigen Bedeutung der Ozeane nicht so bewusst. Wir produzieren hier aber das meiste CO2, sehr viel Plastik, Plastikmüll, der dann über die Flüsse, über die Atmosphäre in die Ozeane gelangt. Und deswegen müssen wir hier mit dem Meeresschutz anfangen.
Wie wir das machen und wie sie den Kindern und Jugendlichen im Saarland das Thema Meeresschutz ins Klassenzimmer bringt, das erzählt sie später hier im Globalgespräch. Vorher geht's aber noch um Energie. Und hier wird eine Beobachtung ziemlich oft gemacht. Obwohl es eigentlich so schön windig ist, stehen einige Windräder trotzdem still. Stattdessen dampft es weiter aus den Schornsteinen von Kohlekraftwerken. Da stellt sich nicht nur unser Reporter Ralf Geißler die Frage:
Warum läuft das Kohlekraftwerk, wenn es doch klimafreundlichen Windstrom gäbe? Stefan Kapferer verantwortet als Chef von 50 Hertz das ostdeutsche Überlandstromnetz. Er sagt, die Beobachtung ließe sich nicht verallgemeinern. In der Regel führe viel Windstrom dazu, dass Kohlekraftwerke gedrosselt werden.
Es kann Gründe geben dafür, dass das Kohlekraftwerk trotzdem läuft, zum Beispiel Wärmeauskopplung aus dem Kohlekraftwerk, Systemdienstleistungen, die erbracht werden, das heißt Dienstleistungen des Kraftwerks zur Netzstabilität, die kommen heute noch meistens aus konventionellen Kraftwerken.
Um das Stromnetz stabil zu halten, wenn Wind- und Sonnenstrom zu sehr schwanken, sind konventionelle Kraftwerke bislang unverzichtbar. Trotzdem nimmt ihre Bedeutung ab. Der Anteil der Kohle am gesamten Strommix lag in Ostdeutschland zuletzt unter 20%. Dafür werden immer mehr Windräder gebaut. Die zweite Frage lautet nun, warum drehen die sich nicht, trotz Wind? Evelyn Zaruba ist Sprecherin vom Stromnetzbetreiber Mitnetz.
Also grundsätzlich gibt es unterschiedliche Gründe, die hierfür verantwortlich sind. Zum einen kann es sein, dass Erwartungen an den Windkraftanlagen durchgeführt werden. Zum anderen kann es sein, dass der Wind zu stark ist und die Windkraftanlagen sich selbst abschalten. Oder dass bei sogenannten Netzengpässen die Windkraftanlagenbetreiber dazu aufgefordert werden, ihre Anlagen herunterfahren zu lassen.
Wegen des schnellen Ausbaus der erneuerbaren Energien wird in Ostdeutschland häufig zu viel Strom produziert. Dann werden auch Windräder gestoppt. Sie lassen sich, anders als private Solaranlagen, aus der Ferne gut steuern. Durch das Abregeln geht natürlich Ökostrom verloren. Doch die Verluste seien überschaubar, sagt 50 Hertz-Manager Kapferer.
Der Anteil der Erneuerbaren, der im letzten Jahr abgeregelt worden ist, beträgt etwa 3% in unserem Netzgebiet. Also 97% des Stroms wurden auch sinnvoll verwendet.
Für das Abregeln bekommen die Windradbetreiber eine Entschädigung. Die Mitnetz gab vergangenes Jahr dafür 30 Millionen Euro aus. Das Geld bezahlen alle Stromkunden. Die Politik sucht deshalb nach Wegen, diese Entschädigungen zu reduzieren. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck versprach Anfang Juni, dass sein Haus an Lösungen arbeite, damit Windräder möglichst selten angehalten werden müssen.
Ab Oktober wird in den Gebieten, wo der Strom nicht im Netz aufgenommen werden kann, also den starken Erzeugungsgebieten, eine zusätzliche Versteigerung durchgeführt werden für zusätzliche Abnahmen. Elektrolyse, Speichermedien, Kälte- oder Wärmespeicher, all das kann jetzt kommen. Und zwar dann befreit weitgehend von Steuern, Abgaben und Entgelt.
So sollen mit Schnäppchenpreisen kurzfristig Nutzer für überschüssigen Strom gefunden werden. Die Windräder können sich dann weiterdrehen, die Entschädigungen entfallen. Auch der Ausbau des Stromnetzes soll helfen, denn dann lässt sich der überschüssige Windstrom in Regionen transportieren, in denen es gerade Bedarf gibt.
Um mit der Energiewende so richtig voranzukommen, brauchen wir nicht nur Energie aus Wind, sondern bekanntermaßen auch durch die Sonne. Warum aber gerade der Fortschritt in Sachen Solarstrom in Zukunft stagnieren könnte, darum geht's in der kommenden Woche in der Sendung Klimazeit. Dort hat mein Kollege Axel Weiß am Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme nachgefragt, wie es um die Forschung für Solarenergie in Deutschland steht. Geantwortet hat ihm Professor Andreas Bett, einer der beiden Direktoren dort.
Wir haben dieses Jahr eine Reduktion an 30% an Projektforschungsmitteln und davon leben wir als Fraunhofer-Institut, aber auch andere Institute. Und das ist sehr dramatisch tatsächlich, weil die Kooperationen mit der Industrie darunter leiden. Und da wir angewandte Forschung machen, also direkt mit der Industrie zusammen, leidet eigentlich auch die Industrie. Und wir setzen damit eigentlich eine Gefahr aus, dass wir in Zukunft auch die Energiewende tatsächlich technologisch verlangsamen. Wir reden sehr viel über fehlende Fachkräfte. Da als Beispiel am Institut arbeiten ungefähr 100 Promovierende und 100 Studierende mit ihrem Abschluss. Wir können die künftig aufgrund von fehlenden Forschungsmitteln nicht mehr beschäftigen. Das heißt, wir werden auch einen Bruch bei den hochbezahlten und entwickelten Wissenschaftlern, aber auch Technikern bekommen. Und das wird natürlich auch die Energiewende am Ende verlangsamen.
Mehr dazu sehen Sie in der kommenden Woche in der Sendung Klimazeit. Immer freitags um 19.30 Uhr auf Tagesschau 24 oder auf Abruf jederzeit in der Mediathek. Und wie wichtig das Thema Solarenergie ist, das zeigen jetzt auch nochmal Neuigkeiten aus dem Vatikan. Hier setzt selbst der Papst mehr und mehr auf den klimafreundlichen Strom, weiß Elisabeth Pongratz.
Bruder Sonne nennt Papst Franziskus sein apostolisches Schreiben, in dem er die Bedeutung der Solarenergie hervorhebt und ankündigt, dass der Vatikan komplett auf diese Art von Energieerzeugung umstellen werde. Bereits mit seiner Enzyklika Laudato Si von 2015 habe er darauf hingewiesen, dass die Menschheit ihren Lebensstil, ihre Produktion und ihren Verbrauch ändern müsse, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Zu deren Hauptursachen, so Franziskus, gehöre die allgegenwärtige Nutzung fossiler Brennstoffe. Es müsse einen Übergang zu einem nachhaltigen Entwicklungsmodell geben, um den Ausstoß der Treibhausgase zu reduzieren. Nach den Worten des Papstes hat die Menschheit die technologischen Mittel, um die ökologischen Veränderungen und ihre schädlichen ethischen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen zu bekämpfen. Die Solarenergie spiele eine Schlüsselrolle. Mit dem sogenannten Motu Proprio ordnet der 87-jährige Papst nun an, dass auf einem vatikaneigenen Gelände im Nordwesten von Rom eine große Solaranlage gebaut werden soll. Sie soll den gesamten Vatikanstaat sowie die Sendemasten von Radio Vatikan mit Energie versorgen. Das Gelände dafür umfasst mehr als 420 Hektar und wurde 1951 durch einen Vertrag zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl zum exterritorialen Gebiet bestimmt.
Während der Vatikan eine so riesige Fläche für Solarstrom bereithält, sind in Indien solch große Flächen mit was ganz anderem bedeckt. Bergeweise Müll. Annette Kammerer hat am Stadtrand der Großstadt Neu-Delhi eine Familie besucht, die auf dem größten Müllberg dort Plastik sammelt.
Ein enger Flur, nackte Steinwände. In einer Ecke steht eine Kuh, in der anderen kocht Amina Devi über einem offenen Feuer gerade Mittagessen. Amina ist 40 Jahre alt und lebt mit ihren 4 Kindern am Rand der Megacity Delhi. Sie sammle diese Flaschen, erzählt sie, und zeigt dabei auf die vielen Plastikflaschen am Rand des Flures, mit denen auch die Kinder spielen. Ich gehe mittags rauf auf den Müllberg und komme gegen 7 Uhr zurück. Am Tag verdiene ich so umgerechnet 2 bis 3 Euro. Amina meint damit den Müllberg, der sich gleich hinter ihrem Haus auftürmt, getrennt nur von einer Mauer. Wobei der Müllberg eher einem Gebirge gleicht, über 60 Meter hoch ist die Halde mittlerweile. Es ist Ghazipur, Indiens größter Müllberg. Der, wenn er so weiter wächst, bald sogar höher als Indiens Wahrzeichen, der Taj Mahal, sein wird. Es ist eigentlich nicht erlaubt, dort oben Müll zu sammeln. Deshalb gehe ich heimlich hoch. Was soll ich sonst tun? Ich muss doch die Bäuche meiner Kinder füllen. Am Wochenende hat es quasi vor Aminas Haustür mal wieder gebrannt. Vermutlich hatte sich giftiges Methangas entzündet. Die Feuerwehr hatte stundenlang die Flammen gelöscht. Kurz darauf brannte im Großraum Delhi ein weiterer Müllberg. Bei Temperaturen von rund 40 Grad keine Einzelfälle. Für die Anwohner ist der Zustand schon seit Jahrzehnten unhaltbar, wie einer von ihnen dem ARD-Studio Neu-Delhi erzählt. Das Leben hier ist sehr schlimm. So viel Rauch und Dreck neben dem ganzen Gestank. Als es gebrannt hat, war es sogar drinnen kaum aushaltbar. Auch unsere Tiere haben gelitten. Vijay Jadhav verkauft Milch. Hinter dem 23-Jährigen strecken Kühe ihre Nase aus dem ersten Stock eines Wohngebäudes. Auf der Straße vor ihm liegt überall Müll. Auch weil die Lastwagen den manchmal einfach neben der eigentlichen Deponie abladen. Hinzu kommt giftiges Sickerwasser. Viele Anwohner leiden hier an Krankheiten wie Krebs oder Tuberkulose. Die Müllberge Delhis sind längst zum Streitpunkt in der indischen Politik geworden. Denn während das Land von Premierminister Narendra Modi regiert wird, ist in der Hauptstadt Delhi die Opposition an der Macht. Auch deshalb schieben sich beide Parteien immer wieder die Schuld in die Schuhe. Doch getan hat sich nichts. Und nun sitzt auch noch der oppositionelle Bürgermeister Delhis in Haft mit fragwürdiger Anklage. Die Politik macht die ganze Zeit Versprechen, den Berg zu beseitigen. Aber passiert ist noch nichts. Kritisiert Vijay. Die Mülldeponie hinter ihm galt eigentlich schon vor über 20 Jahren als voll und hätte geschlossen werden sollen. Bei der Frage nach seiner Zukunft muss der 23-Jährige deshalb lachen. Zukunft? Die sähe genauso aus wie jetzt. Eine andere, sagt der junge Mann, gäbe es für die Menschen hier nicht. Und so wächst der Müllberg hinter seinem Haus weiter, um rund 10 Meter pro Jahr.
Und nicht nur dort landet immer mehr Plastik. Mehr als 11 Millionen Tonnen Plastikmüll gelangen jedes Jahr in unsere Meere. Auf Phuket, einer beliebten Urlaubsinsel in Thailand, sucht man deswegen jetzt nach Strategien gegen das Plastik, was an Korallen hängt und was Tiere regelmäßig fressen. Angelika Henkel berichtet.
Unter Wasser vor Thailands Küste. Die Fische leuchten bunt. Blasen wabern an die Wasseroberfläche. Doch diese Taucher haben neben der Schönheit der Unterwasserwelt anderes im Blick. Auf einer Koralle hat sich ein Stück Schnur verheddert. Mit einem Messer schneidet der Taucher das Plastikgarn durch. Es ist ein Stückchen Fischernetz. Oben, über dem Wasser, erklärt Umweltschützerin Salisa 3PP Siriwat, dass das oft vorkommt. Wir finden ständig ausrangierte Netze. Die Hobbytaucher sammeln sie ein. Manche bringen den Müll auf die Deponie. Andere zählen die Stücke, aber einen richtigen Überblick haben wir nicht. Ihr Ziel, so erzählt sie der Nachrichtenagentur Reuters, ist es, belastbare Zahlen zu ermitteln. Unter Wasser den Plastikmüll einsammeln, ihn dann vermessen und systematisch buchführen. Und mitmachen sollen gerade auch Hobbytaucher. Meeresforscher Natchanon Kiatkayonpan vom Thai Marine Ecology Center findet die Idee gut. Sobald wir Netze entdeckt haben, schreiben wir alles auf. Datum, Tiefe, welche Art von Netz und auf welcher Korallenart, ob auf Felsen oder auf Sand, es gefunden wurde. Beim Tauchkurs wird auch geübt, wie man unter Wasser die Maße nimmt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben einen Sack voll Plastikmüll aus dem Wasser geholt. Sie hieven ihn auf eine Waage. 16 Kilo weniger Plastik hier am Strand bei Phuket. Ein Erfolg, sagt Aktivistin Salisa 3PP Siriwat. Sobald wir die Infos von den Tauchern haben, können verschiedene Organisationen anhand der Daten sehen, was zu tun ist. Sei es durch Politik, Gesetze oder wie auch immer. Fakten, die auch die Tierärzte interessieren. Eine große Meeresschildkröte ist verendet. Sie wurde am Strand angespült. Die Wissenschaftler wollen sehen, warum. Beim Sezieren finden sie im Magen Kunststoff. Es ist Fischergarn, ein daumengroßes Stück. Die Schildkröte hatte es verschlungen. Hier bei der Tierrettungsstation Phuket kennen Sie das schon, sagt Chefin Patcharapon Kiamong. Die Abfallwirtschaft ist ein sehr großes Problem, national oder sogar global. Da muss viel angepackt werden, um die Probleme, die in der Natur bestehen, die Verschmutzung systematisch zu reduzieren. Ob in Thailand, Vietnam, Malaysia oder Indonesien mit dem Urlaubsparadies Bali. Es gibt viele solcher Geschichten. Ob es Plastikflaschen, Strohhalme, Becher oder anderer Zivilisationsmüll ist oder wie vor Phuket verlorene Fischernetze sind. Der Müll der Menschen ist zur Gefahr für die Welt unter Wasser geworden.
Und dass diese Gefahr weniger wird, dafür setzt sich Dr. Frauke Bagusche ein. Als Meeresbiologin, Buchautorin und Mitbegründerin des Vereins The Blue Mind bringt sie Menschen im Saarland das Thema Meeresschutz näher und ist dafür zum Beispiel auch an Schulen unterwegs. Ich habe vor der Sendung mit ihr darüber gesprochen.
Global, das Gespräch.
Frau Dr. Bagusche, Sie sind Meeresbiologin im Saarland, ziemlich weit weg vom Meer. Warum ist denn Meeresschutz trotzdem auch von da aus so wichtig?
Also Meeresschutz ist eigentlich total ortsunabhängig, denn das Meer ist ja für uns alle überlebensnotwendig. Jetzt in diesem Augenblick atmen wir auch im Saarland Meeresluft, denn bis zu 80% des globalen Sauerstoffes wird von marinen Mikroalgen produziert. Und dieses Wissen tragen wir hier ins Inland. Und gerade im Inland sind wir uns der Bedeutung, der überlebenswichtigen Bedeutung der Ozeane nicht so bewusst. Wir produzieren hier aber das meiste CO2, sehr viel Plastik, Plastikmüll, der dann über die Flüsse, über die Atmosphäre in die Ozeane gelangt. Und deswegen müssen wir hier mit dem Meeresschutz anfangen.
Wie können wir das denn machen von so weit weg, aktiv das Meer schützen?
Eigentlich in unserem Alltag relativ einfach, ohne unser Leben komplett umzustellen. Erstmal kann man natürlich seinen CO2-Fußabdruck etwas verringern. Das muss man jetzt nicht wiedercoinen, aber Tatsache ist, jeder kann mal mit dem Fahrrad fahren, öffentliche Verkehrsmittel benutzen. All das trägt ja schon dazu bei, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt. Und dann kann man natürlich gucken, gerade im Hinblick auf die Plastikvermüllung der Ozeane, dass wir einfach weniger Plastikmüll produzieren. Das geht beim Einkaufen relativ einfach mittlerweile. Es gibt super viele Obst- und Gemüseprodukte oder andere Lebensmittel unverpackt. Ob da man in unverpackt Läden geht oder einfach in einen Discounter, auch da kann man dann die unverpackten Alternativen wählen. Und dann kann man natürlich gerade bei unseren Anziehsachen schauen, wenn wir uns denn neue Anziehsachen kaufen müssen, aus welchem Material bestehen die? Bestehen die aus einem Naturmaterial wie Baumwolle zum Beispiel oder aus Polyester? Denn das Polyester, was wir dann in der Waschmaschine waschen, also die Anziehsachen aus Polyester und anderen synthetischen Stoffen, landet ja als Mikroplastik dann im Abwasser und von dort aus gelangt es dann über die Kläranlagen wieder in unsere Gewässer und schlussendlich im Meer. Und da kann man wirklich darauf achten, wie konsumiere ich und was konsumiere ich.
Also eigentlich ja alles Sachen, die wir im Alltag total gut berücksichtigen könnten. Mit Ihrer Organisation The Blue Mind bringen Sie das Thema Meeresschutz auch ins Klassenzimmer. Nehmen Sie uns mal mit, wie sieht da eine Unterrichtsstunde bei Ihnen aus?
Also ich habe immer eine dreistündige Veranstaltung, es sind 4 Schulstunden. Und das, was am meisten gebucht wird, ist tatsächlich das Thema Plastik. Dann komme ich erstmals in die Schulen und halte einen Vortrag, immer sehr kindgerecht, also angepasst an die jeweiligen Altersgruppen. Ich gehe wirklich von der Kita bis hin zur Abiklasse, zur Lehrerfortbildung, halte einen Vortrag. Danach gehen wir gemeinsam Müll sammeln und danach als Belohnung dürfen die Kinder virtuell den Ozean erkunden. Wir haben VR-Brillen dabei, da können die mit Manta rauchen, mit Meeresschildkröten und mit Haien abtauchen. Und lernen da aber auch nochmal zum Schluss über das Thema Plastik. Und danach sind die Kinder meistens extremst motiviert, etwas zu verändern, weil ich halte nicht nur trockene Vorträge, erzähle aus meinem Alltag, also aus meinem Berufsalltag als Meeresbiologin. Ich zeige Videos, wie ich Meeresschildkröten aus alten Fischereinetzen, die ja aus Plastik bestehen, geschnitten habe. Ne? Und wir überlegen dann gemeinsam im Unterricht, wie können wir denn im Alltag weniger Plastikmüll produzieren? Auf was muss ich beim Einkauf achten? All das besprechen wir mit den Kindern. Und im Anschluss an diese Veranstaltung wird dann nochmal eine dreistündige Veranstaltung sehr gerne gebucht. Das ist dann unsere Outdoor-Veranstaltung. Dann gehe ich mit derselben Klasse an unsere Fließgewässer. Wir fischen nach Mikroplastik mit einem speziellen Mikroplastik-Sammelnetz. Und die Kinder können sich gleichzeitig aber auch noch anschauen, hey, was lebt denn in unseren Gewässern? Lernen das Zooplankton, die kleinen Lebewesen in unseren Gewässern kennen, die ja dann das Mikroplastik mit ihrer natürlichen Nahrung verwenden. Wechseln. Und so sind die Kinder dann kleine Wissenschaftler für ein paar Stunden, erforschen das Gewässer, analysieren ihre Gewässerproben, die sie genommen haben und sehen dann aber nochmal aus erster Hand, wie viel Mikroplastik tatsächlich in unserem Gewässer ist. Und so werden die Kinder dann motiviert, in ihrem Alltag etwas zu ändern.
Wie nehmen Sie das wahr? Wie gehen die Kinder damit um?
Sehr, sehr positiv. Also im Gegensatz zu Erwachsenen, muss ich sagen, wollen Kinder immer etwas sofort ändern. Ich hatte auch schon verzweifelte Anrufe von einer Lehrerin. Oh, mich hat Mutter XY angerufen. Ihr Sohn möchte nicht mehr duschen wegen des Mikroplastik in der Kosmetik. Und Kinder setzen das wirklich knallhart um. Und die bringen ihr Wissen, tragen ihr Wissen dann auch nach Hause. Ja, also ich habe auch schon in Rücksprache mit Lehrern gehalten, die mir dann gesagt haben, die Kinder haben dann Müllsammelaktionen selber gestartet oder Tauschbörsen, wo sie ihre Anziehsachen getauscht haben, anstatt neue Klamotten zu kaufen. Auch das ist ja nachhaltig. Also Kinder sind sehr, sind sehr hands-on, die haben die You can do it Motivation, die machen das immer sofort.
Können wir Erwachsenen da vom Verhalten der Kinder noch was lernen?
Naja, dass wir nicht immer alles auf morgen verschieben, sondern einfach sagen, okay, dass wir müssen jetzt nicht unseren Alltag komplett umstellen. Ja, wenn man erwachsen ist, muss man sagen, ich gehe da jetzt mal von mir aus, man wird ja schon ein bisschen eingefahren in den Alltag, man hat so seine Routinen, ja, und sich von diesen Routinen zu lösen, kann anstrengend sein. Und einfach mal das außer Acht lassen und sagen, ich muss jetzt nicht meinen Alltag komplett ändern, ich muss auch nicht meine Routinen komplett ändern, aber ich kann mit einer anfangen. Und der Anfang macht es ja schon. Und wenn jeder von uns einfach anfängt, etwas zu ändern in seinen alltäglichen Routinen, ist ja schon viel erreicht.
Wenn Sie jetzt jedem von unseren Hörerinnen und Hörern noch eine Botschaft mitgeben könnten, was ist Ihnen da wichtig?
Mehr so zu sein wie Kinder.
Das war Meeresbiologin Dr. Frauke Baguschel darüber, wie Meeresschutz nicht nur vom Meer aus funktioniert und warum wir dabei noch eine ganze Menge von Kindern lernen können. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, war sehr schön, mit Ihnen zu reden.
Wer sich sicher für den Einsatz zum Meeresschutz von Frauke Baguschel bedanken würde, das wären dann wohl die zahlreichen Meeresbewohner selbst. Und bei Pottwalen könnte das ungefähr so klingen. Irgendwie gar nicht mal so, wie wir das bei Findet Nemo von Dory gelernt haben. Hier klingt die Sprache der Wale, im Film von Anke Engelke synchronisiert, doch eher wie so ein besonderer Gesang, wie man sich das ja auch vorstellt. Eine neue Studie zeigt jetzt aber, die Sprache der Wale könnte viel komplexer sein als bisher angenommen. Nikolaus Hellebrand und Veronika Simon aus der SWR Wissenschaftsredaktion stellen uns die neuen Erkenntnisse mal vor.
Das war Walisch. Genauer gesagt die sogenannte Coda, also Reihen von Klicktönen, die Pottwale von sich geben. Die sind lauter als der Start einer Rakete und klingen ein bisschen wie Morsecodes. Was diese Klickkombinationen genau bedeuten, wissen wir aber nicht. Klar ist, Tempo und Rhythmus der Klicks haben eine Bedeutung. Bisher ging man davon aus, dass Pottwale nur ein beschränktes Repertoire dieser Codas besitzen. Doch ein amerikanisches Forschungsteam wollte es genauer wissen. Sie untersuchten fast 9000 Rufsignale eines karibischen Pottwal-Clans. Die Ergebnisse veröffentlichten sie jetzt in der Fachzeitschrift Nature Communications. Dafür stellten sie die gesprochenen Sequenzen bildlich dar und untersuchten sie mit statistischen Methoden. Dabei entdeckten sie, dass die Wale die Rhythmen dieser Codas abwandeln, je nachdem, was vorher sozusagen geklickt wurde. Im Laufe des Gesprächs gleichen die Pottwale ihre Rhythmen auch aneinander an. Sie kommunizieren also in einem sprachlichen Kontext. Eine weitere Neuentdeckung sind sogenannte Ornamente, also Ausschmückungen. Das sind Klicktöne, die aus dem klassischen Muster herausfallen. Die werden besonders oft verwendet, wenn sich das Verhalten der Pottwalgruppe ändert. Wenn sich zum Beispiel ein weiterer Wal der Diskussion anschließt oder das Gespräch beendet wird. Die Forschenden schließen daraus, dass Pottwale eine sehr komplexe Art haben, miteinander zu kommunizieren. Durch Kombinationen der Sprachelemente können sie viel mehr Informationen austauschen als bisher gedacht. Dabei fanden die Forschenden auch Parallelen zu menschlichen Sprachen. Zum Beispiel gab es Variationen, die besonders häufig auftraten. Auch wir können zwar theoretisch unzählige Geräusche miteinander kombinieren, letztendlich reichen uns aber einige wenige, die wir dann zu sinnhaften Wörtern und Sätzen verknüpfen können. Was genau die Wale mit ihren Klickgeräuschen erzählen, weiß man damit zwar noch nicht. Doch es könnte sein, dass wir hier einem richtigen Gespräch zuhören.
Na, wer weiß, vielleicht verstehen wir irgendwann, was die Wale uns da so zu erzählen haben. Das war's für heute mit dem Umweltmagazin Global. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und bis zum nächsten Mal.